Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, den 2. Juni 2025. Gleich geht's weiter mit den Schlagzeilen, doch zuerst ein paar Hinweise in eigener Sache. Meine Vortragstournee Unsicheres Europa, sichere Schweiz geht weiter. Am Mittwoch, übermorgen, 4. Juni 2025, bin ich im Reckensaal an der Schulstraße 8 in Thayingen. Können Sie sich noch anmelden? Freue mich, wenn Sie dabei sind. Weltwoche.ch/Thayingen, Weltwoche.ch/Thayingen. Dann die Veranstaltung am 11. Juni 2025, auf die ich schon hingewiesen habe, im Zentrum Missione Theatersaal an der Landstraße in Natters, Kanton Wallis, die lassen wir ausfallen wegen des Bergsturzes. Das wäre unangemessen, das wäre unpassend, jetzt dem Wallis einen Besuch abzustatten und dort dann über Themen zu sprechen, die im Moment einfach nicht so sehr im Fokus stehen. Da ist der Schwerpunkt natürlich und über den Kanton Wallis hinaus der Bergsturz von Platten. Wir haben die Gäste, die Zuschauer, die sich bereits angemeldet haben, informiert. Auch die Gemeinde Natters ist von uns in Kenntnis gesetzt worden und wir werden natürlich die bereits bezahlten Beiträge zurückerstatten und wir werden dem Bergdorf Platten einen Spendenbeitrag zukommen lassen via Glückskette. Also am Mittwoch, 11. Juni, findet keine Veranstaltung im Kanton Wallis statt. Dafür senden wir unsere allerherzlichsten Wünsche. Das ist unglaublich, was da jetzt erduldet und auch geleistet werden muss. Ich komme dann in meiner Sendung noch darauf zu sprechen. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Das ist der Titel des Vortrags, den ich am 16. Juni 2025 in Frankfurt halten werde, im Campus Frankfurt School, Saal Audimax, Frankfurt am Main. Melden Sie sich an, weltwoche.de/Frankfurt, ohne Brimborium, ohne Lametta, eine Veranstaltung im Zeichen, ja, der Standortbestimmung, der Lagebeurteilung mit anschließender offener Diskussion, also der Weltwoche-Spirit, der wird nach Deutschland getragen hier, der Geist der unbedingten Sachbezogenheit und Meinungsvielfalt. Ich freue mich, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Eintritt 25 Euro. Alle sind herzlichst willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Was sind die großen Themen heute in den Medien, in den Nachrichten? Ich gehe mal so die einzelnen Zeitungen durch. Tagesanzeiger, Aknemittel gefährdet ungeborene Kindergesundheit, Daten zeigen, wie oft Pillen für schöne Haut Föten in Gefahr bringen. Frauen bestellen sie ohne Rezept im Netz. Mir fällt auf, dass der Tagesanzeiger, für den ich auch einmal gearbeitet habe, war sogar mal in der Chefredaktion, immer mehr von solchen Ängsten und auch angeblichen Zivilisationsgefahren berichtet. Hoffen wir, dass die Aknemittel weniger gefährlich sind, als diese alarmistische Berichterstattung suggeriert. Junge trinken weniger Wein, dafür andere Alkoholiker. Das ist interessant. Lesen wir häufiger in letzter Zeit hier diese zunehmende Weinabstinenz der Jugendlichen. Vielleicht auch Ausdruck der Tatsache, dass man gemerkt hat, dass man sich in der heutigen Welt intensiv anstrengen muss. Der Bergsturz von Platten hat die Wochenendberichterstattung ganz massiv geprägt, heute schon etwas auf dem Rückzug begriffen. Die Neue Zürcher Zeitung, Großangriff tief im russischen Hinterland, die Ukraine zerstört mehrere Bomber und versetzt Moskaus Luftwaffe einen schweren Schlag. Es ist bereits die Rede von Pearl Harbor. Russlands, das wurde gejubelt im ersten Moment. Nun, wenn man Pearl Harbor als den Anfang nimmt, dann ist die Fortsetzung alles andere als erfreulich. Ich hoffe nicht, dass das ein russisches Pearl Harbor wäre, denn wer Pearl Harbor sagt, der muss natürlich dann auch den Pazifikkrieg erwähnen und die beiden Atombombenabwürfe in Hiroshima. Da sehen Sie einfach, wie bei Einzelnen die Sicherungen durchgebrannt sind bei diesem Krieg. Und alle die Medien, die jetzt natürlich mit Leuchten leuchtenden oder zum Teil auch blutunterlaufenden Augen diese Eskalation begrüßen und beklatschen. Da möchte man einfach dagegenhalten. Freunde, das ist eine brandgefährliche Situation. Der Krieg ist militärisch für die Ukraine nicht zu gewinnen. Man kann eine Atommacht nicht militärisch besiegen. Aber je mehr man natürlich den Bären mit einer Eisenstange im Auge sticht und da mit einem glühenden Metallstab reizt, desto gefährlicher wird es natürlich. Und die Gefahr ist sehr, sehr groß. Und mein Vertrauen in die staatspolitische Weisheit, jetzt vor allem auch der unmittelbar um Selenskyj herumstehenden europäischen Staatsmänner und das entsprechende Personal, ja, mein Vertrauen ist da nicht so groß, hält sich doch in überschaubaren Grenzen. Mehr extreme Naturereignisse. Die Mobiliarchefin Michelle Rodoni rechnet in Blatten mit einer immensen Schadenssumme. Und es gibt jetzt auch Interviews, die sagen, dass man mit immer mehr solchen Bergstürzen rechnen müsse aufgrund des Klimawandels. Das ist natürlich jetzt auch die Diskussion, die in der Politik um sich greift. Da wird jetzt ein Deutungskampf entfesselt. Die Linken, die Grünen, zum Teil auch die Freisinnigen sind da auf der Seite der Klimalobby gewissermaßen, während die SVP davor warnt, hier weitreichende Schlüsse zu ziehen. Ich neige, wie Sie sich unschwer vorstellen können, eher der zweiten Ansicht zu. Anderes Thema, das in den Medien an Fahrt gewonnen hat, ist jetzt die Frage, inwieweit man eigentlich Platten diesem von der Landkarte gefegten von Geröll und Schutt und Eismassen verschütteten Dorf, das jetzt auch noch von einem Stausee gewissermaßen da überflutet wurde, also dieses verschwundene Dorf, dass man das wieder errichten soll und was der Bund dafür Arbeiten zu leisten hat. Vor dem Wochenende hat Bundespräsidentin Keller-Sutter die Hilfe des Bundes angesagt, aber in den Medien, vor allem in der NZZ am Sonntag, habe ich da Gegenstimmen wahrgenommen und zwar in einer ziemlich drastischen Wortwahl. Da schreibt der Chefredaktor: Wer siedelt um? Wer genau soll vor den Naturgewalten kapitulieren? Das dürfte eine hochemotionale Debatte auslösen, in der Begriffe wie Solidarität oder nationaler Zusammenhalt als Totschlagargumente herhalten müssen. Also nationaler Zusammenhalt, das ist für die NZZ mittlerweile ein Totschlag, ein emotionales Totschlagargument. Völlig bizarr, diese Einschätzung, weil der nationale Zusammenhalt ist die Grundlage der Schweiz. Das ist die Schweiz als Willensnation. Ist doch kein Totschlagargument. Was ist denn das für ein Unsinn, so etwas zu schreiben? Und es ist einfach interessant, jetzt hier, wie die Rappenspalter kommen und sagen, ja, yeah, diese Solidarität, das Totschlagargument, der Zusammenhalt, gib einfach zu bedenken, die Schweiz gibt Milliarden pro Jahr aus für sinnloseste Entwicklungshilfeprojekte, die kontraproduktiv sind. Wir finanzieren und zahlen alles Mögliche, aber wenn es darum geht, die ländliche Bevölkerung zu schützen, entsprechende Ausbauarbeiten vielleicht in den Bergen zu machen, dann sind plötzlich die Medien, die auch keinerlei Zurückhaltung kennen, etwa wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, da sind ja auch Millionen, Milliarden verlocht worden, da wird keine Sekunde darüber diskutiert, da gibt es keine Totschlagargumente und schon gar keinen nationalen Zusammenhalt, beziehungsweise nur einen nationalen Zusammenhalt der Meinungseinfalt. Aber wenn man dann über solche Berggebiete spricht, dann wird plötzlich der Taschenrechner gezückt. Und das ist etwas Erbärmliches, eigentlich Erschütterndes. Da kommt gewissermaßen ja die menschliche Temperatur einer Gletscherspalte zum Ausdruck hier bei den betreffenden Autoren und Chefredaktoren. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie hier mit ganz unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Moskaus Ohrfeige für Serbien. Das ist mir noch aufgefallen, dass die russischen Geheimdienste den Serben vorwerfen, dass sie da offensichtlich die Ukraine militärisch unterstützen würde. Dabei gilt ja Präsident Vucic als Loyalist, als Verbündeter des russischen Präsidenten, was so eben auch nicht stimmt. Der serbische Staatschef versucht da einen Balancekurs zu halten. Er ist ja immer noch in der Auseinandersetzung mit den Demonstranten, mit den Studenten in Polen. Noch ist da nicht die Wahl entschieden. Da ist sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Gewinnt der Pro-EU-Mann, das heißt immer der Pro-Europäer, aber in dieser Sendung wird unterschieden zwischen Europa und EU. Dort, wo EU draufsteht, ist in mittlerweile leider nur noch seltenen Fällen wirklich Europa drin. Europa, das heißt Rechtsstaat, Freiheit, Meinungsfreiheit, Vielfalt. Die EU entwickelt sich ja zusehends zu einer Bedrohung für diese europäischen Traditionspfeiler. Das ist eine sehr traurige Entwicklung. Aber eben in Polen ist es jetzt so, dass der nationalkonservative EU-kritische Kandidat, der scheint im Moment etwas vorne zu liegen. Da halten wir Sie auf dem Laufenden, sobald wir endgültige Resultate haben. Am Wochenende natürlich ebenfalls groß in den Schlagzeilen, in den News, der Champions League-Final in München. Der Zufall wollte es, dass ich an einem Geburtstag in der Nähe von München eingeladen war. Ein wunderschönes Wochenende durften wir da verbringen. Und wir waren im gleichen Hotel wie Paris Saint-Germain. Das ist ja auch interessant. Großräumig natürlich alles abgesperrt, dann die Fans. Und die Hotelgäste mussten da durch den Hintereingang rein, aber vorne natürlich der rote Teppich für die Spieler mit den Paris Saint-Germain-Bussen. Wobei man hat von ihnen nicht sehr viel gesehen, denn die wurden natürlich in eigenen Zonen des Hotels etwas unter sich gehalten. Das hätte ein riesen Tohuwabohu gegeben. Interessant, ich habe dann einige Betreuer der Mannschaft getroffen und da ist ein Schweizer, der spielt ganz vorne eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich werde auf ihn dann mal noch zurückkommen, auch in der Weltwoche. Und der hat mir erzählt, also vor dem Spiel, man sei jetzt froh, dass Paris Saint-Germain sei nicht einfach mehr ein Verbund von Superstars, sondern das sei ein richtiges Team geworden und sie freuen sich auf das Spiel heute Abend. Und das war so sympathisch vorgetragen. Paris Saint-Germain wird immer etwas kritisiert, dass dieser Krösus-Club da von den Arabern, von den Katarern mit seelenlosen Milliarden unterstützt. Aber dieser Teamspirit, der war da sehr zu spüren und man hat sie dann auch gesehen. 5:0 haben sie gewonnen gegen Inter Mailand. Ich konnte den Match mir nicht anschauen, weil wir am Geburtstag eine nicht mindestens so schöne Zeit verbringen konnten, wenn nicht schöner. Und habe mir aber einfach sagen lassen, dass das ein absolut intaktes Resultat war. Die Franzosen waren stark. Ich habe dann die Tore mir noch in der Zusammenfassung kurz angeschaut. Und wenn man nur schon das erste anschaut, wie die da, das ist Rasenschach. Brillant. Und da konnte auch der gute Goalie Jan Sommer, der Schweiz, der konnte da einfach nichts ausrichten. Er hat natürlich dann den Schweizern leid getan, weil er sich nach seiner brillanten Halbfinal-Performance so viel vorgenommen hat. Der FC Basel dann in der Schweiz im Fußball hat nun die Cup und Meisterschaft gewonnen. Großer Triumph, überschattet allerdings vom Tod eines Fans und die Clubführung mit Präsident Degen hat da zu Recht, glaube ich, entschieden, die Feierlichkeiten auszusetzen, um da entsprechend jetzt keine falschen Akzente entsprechend hochkommen zu lassen. Meine Damen und Herren, das in aller Kürze sind die Schlagzeilen, sind die Nachrichten des Tages. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, mache dann gleich weiter mit der internationalen Sendung. Ihnen einen schönen Tag, bis bald und einen guten Start in diese neue Woche.